die wärmende Liebe Gottes, seine Treue, seine Gnade, seine Fürsorge, die sei mit uns allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, vorhin sagte der Olli Müller zu mir, in der Kirche ist es ja etwas kalt, also musst du heute eine heiße Predigt halten. Der wusste ja so gar nicht, wie ich anfangen wollte mit dieser Predigt, aber ich möchte euch gern zu Beginn eine Geschichte erzählen, da ist in der Tat eine Art Hitze drin vorhanden. Und bevor ich diese Geschichte jetzt erzähle, noch eine kleine Information meinerseits. Hier geht es nicht darum, irgendetwas nachzuahmen und für den Fall, dass ich irgendeinen Shitstorm dann im E-Mail-Fach habe. Ich bin ein absoluter Katzenfreund, ich liebe Katzen, ich hatte lange selber eine Katze. Diese Geschichte soll lediglich etwas illustrieren. Weil draußen, da hatte es kräftig geregnet gehabt. Und da war die arme Katze, die draußen unterwegs war, die war richtig feucht geworden. Dann kommt die Katze nach Hause und die Besitzerin, eine liebe alte Dame, die hatte die Erfahrung gemacht, ja, man konnte die Katze so ein Stück weit trocknen, indem man den Backofen angemacht hat, ihn nicht hoch eingestellt, also nur so, keine Ahnung, so 30, 40 Grad und die Katze hat sich das gefallen lassen. Und im Backofen ist sie dann schneller getrocknet, weil da eine gewisse Wärme war. Natürlich ist die Klappe aufgeblieben. Ja. Jetzt war aber folgendes Problem, weil dieser Backofen, der war defekt gewesen. Aber die Dame hatte sich vor kurzem ein Mikrowellengerät gekauft. Und sie dachte sich, ja, wenn das im Backofen funktioniert, dann kann ich das ja auch in der Mikrowelle mal ausprobieren. Sie hat die Katze in die Mikrowelle getan und ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass das nicht gut ausgegangen ist für die Katze. Diese Geschichte, die soll frei erfunden sein, aber das geht so rum. Ein ähnliches Ereignis wäre der Anlass dafür, dass seitdem in allen Gebrauchsanleitungen von Mikrowellen, die in den USA verkauft werden, die Information stehen muss, dass sie nicht zum Trocknen von Haustieren zu gebrauchen ist. Aber wie gesagt, die Geschichte ist frei erfunden, aber wir hören so ein bisschen raus, ja, eine Anleitung, die kann nicht schlecht sein. Ich weiß nicht, wie ihr so mit Gebrauchsanleitungen umgeht, also ich probiere meist immer erstmal selber so ein bisschen aus und wenn ich nicht weiter weiß oder wenn ich irgendwo hängen geblieben bin, ja, dann guckt man vielleicht auch mal in die Gebrauchsanleitung, falls es die überhaupt noch gibt. Meist ist ja nur noch ein Link heutzutage vorhanden, dass man sich die irgendwo als PDF runterladen kann. Aber ich glaube, es ist sinnvoll. Ich glaube, Gebrauchsanleitungen, die sind etwas sehr Sinnvolles. Die sind etwas sehr Gutes, wenn man sich erstmal so ein bisschen beschäftigt, wie man ein Gerät, wie man etwas anderes gebraucht. Und ich glaube, auch bei der Bibel, bei der Heiligen Schrift, wenn wir mit der Bibel umgehen, da ist das gut, wenn wir auch so eine gewisse Gebrauchsanleitung dafür haben. Eine Gebrauchsanleitung, wie wir die Bibel verstehen können, was wir da in der Bibel finden können. Also ist klar, wenn wir jetzt die Bibel zur Hand nehmen, explodiert nicht eine Katze, wenn wir sie in die Mikrowelle setzen, aber ich glaube trotzdem, es ist wichtig, dass wir eine Gebrauchsanleitung haben, wenn wir uns mit Gottes Wort, wenn wir uns mit der Heiligen Schrift beschäftigen. Und ich glaube, in einem Text aus dem zweiten Brief des Apostels Petrus, da steckt genau eine solche Gebrauchsanleitung drin, wie wir mit der Bibel umgehen können. Ich möchte euch als Predigttext heute Morgen Worte aus dem zweiten Petrusbrief im ersten Kapitel vorlesen. Petrus, der schreibt da, wir haben doch nicht irgendwelche klugen Geschichten erfunden, als wir euch verkündeten, dass unser Herr Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. Mit unseren eigenen Augen haben wir seine herrliche Größe ja schon gesehen. Gott, der Vater, hat ihm diese Ehre und Macht gegeben. Als Jesus mit uns auf dem heiligen Berg war, haben wir selbst die Stimme Gottes des Höchsten gehört. Vom Himmel her sprach er, Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mich von Herzen freue. Umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in euren Herzen scheint. Doch vergesst vor allem eines nicht: Kein prophetisches Wort in der Heiligen Schrift beruht auf eigenmächtigen Überlegungen der Menschen. Denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. Ich finde in diesem Text aus dem 2. Petrusbrief, da wird eine ziemlich deutliche Anleitung geschildert. Eine Anleitung dazu, was wir in der Heiligen Schrift finden dürfen. Und als ich darüber nachgedacht habe, bin ich zu 3 Punkten gekommen. Petrus sagt, wir finden in der Heiligen Schrift Folgendes. Als erstes, da finden wir Christus, ganz klar. Als zweites finden wir die Berichte von Augenzeugen. Und als drittes, wir finden dort den Geist Gottes. Ich möchte mit dem ersten beginnen. Wir finden Christus in der Heiligen Schrift. Und ich glaube, das wird uns jetzt hier in der Gemeinde erstmal gar nicht so überraschen, dass es in der Heiligen Schrift um Christus geht. Das wird uns irgendwie ja total selbstverständlich vorkommen und überflüssig, das überhaupt noch zu erwähnen. Es geht in der Heiligen Schrift um Christus. Aber ganz so selbstverständlich, da ist das eben doch nicht. Ihr kennt das sicher, das gibt es in unserer Umgebung, sieht man immer mal wieder am Bahnhof. Da gibt es Gruppierungen, Sekten wie die Zeugen Jehova. Und die sagen eben nicht, dass Christus das Zentrum der Heiligen Schrift ist, sondern die versuchen, ihre Wachturmgesellschaft dort irgendwie als Zentrum hinein zu interpretieren. Das ist mühsam, so eine Interpretation vorzunehmen, aber irgendwie schaffen sie es, dass sie dann irgendwelche Bibelverse so auslegen, dass es dann genau in ihr Muster passt. Und dann kommt die Gefahr, da müssen wir auch manchmal ein bisschen drauf achten, dass dann die Bibel ja wie so ein Steinbruch von Bibelstellen gemacht wird. Und da tut man dann wahllos, ohne irgendwie auf den Zusammenhang zu achten, tut man aus diesem Steinbruch so ein paar Sachen, die einem gefallen, die einem gerade in die Argumentation passen, raussprengen, und lässt dann alles andere außer Acht. Und dann gelingt es natürlich, dass man irgendwelche Daten von Weltuntergängen bevorstehend herausrechnen kann, die dann am Ende doch nicht eintreten. Und die Bibel so zu gebrauchen, dass man sie nur als Steinbruch nimmt, sich nur die Verse raussucht, die man gerade für seine Argumentation braucht, das ist so ein bisschen wie das Trocknen eines Haustieres in der Mikrowelle. Es ist nicht gut und man benutzt sie damit falsch. Oder das ist so ein Phänomen, das erlebt man auch bei vielen Frommen, bei ganz vielen gläubigen Menschen. Da wird die Bibel ja wie so eine Art göttliches Orakel missbraucht. Das Losungsheft hat auch so eine Gefahr, dazu zu werden, ja. Es ist gut, mit Gottes Wort den Tag zu starten, aber wenn ich jetzt die Bibel nehme, einfach mal was aufschlage und den Spruch dann probiere, wie ein Orakel über mein Leben zu deuten, ist das keine gute Methode, mit der Heiligen Schrift umzugehen. Es geht um Christus. Es geht in der Heiligen Schrift um Jesus Christus. Und das heißt ganz konkret, es geht um sein Kommen, es geht um seine Kraft. Es geht um seine Herrlichkeit, so betont das ja auch Petrus hier in seinem Brief. Ich verstehe und gebrauche die Heilige Schrift von vornherein nicht richtig, wenn ich zum Beispiel in ihr Jesus nur als irgendein großes Vorbild oder als einen weisen Lehrer suche, wenn ich von ihm nur erwarte, da kommen ein paar schöne Sprüche zum Thema Mitmenschlichkeit oder so ein bisschen Anleitung, um die Spiritualität wie so ein Wellnessangebot im Alltag noch besser zu nutzen. Oder wenn ich mir mein Gottesbild zusammenstelle, bei dem ich alles ausschließe, was ich an seinem Wesen fremd oder anstößig finde. Die Heilige Schrift, die bezeugt von der ersten bis zur letzten Seite, dass in Jesus, dem Messias, in Jesus, dem Christus, Gott selber zu uns Menschen gekommen ist. Und dass wir in ihm, dass wir in Jeschua, dem Messias, die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dass diese Herrlichkeit in ihm, in unserem eigenen Leben entdeckbar, in unserem eigenen Leben findbar wird. Um ihn, der damals als Mensch unter Menschen in Israel, unter seinem auserwählten Volk lebte, um ihn, der doch einmal in Kraft und Herrlichkeit sichtbar für alle Menschen wiederkommen wird, der Gericht halten wird über diese Welt, um den geht's in der Heiligen Schrift. Auf ihn läuft alles zu, ihn bezeugt alles. Und ihn brauchen wir geradezu wie einen Schlüssel, um die Bibel verstehen zu können. Der Glaube an Christus schließt uns die Bibel auf. Der Glaube an Christus eröffnet uns den Einblick in die Aussagen, die die Bibel trifft. Die ganze Bibel bezeugt ihn, Christus, die spricht von ihm. Und der Predigttext heute aus dem 2. Petrusbrief, der macht das ganz ausdrücklich, dass ganz besonders auch das Alte Testament ein Zeugnis für Christus ist. Zur Zeit, als Petrus das geschrieben hat, gab es das Neue Testament in unserem Sinne noch gar nicht. Also er beruft sich ganz klar auf das Alte Testament. Und da können wir zusammenfassend festhalten, auch das Alte Testament, das ist ein Christusbuch. Und so bezeugt es auch das ganze Neue Testament. Beim Lesen, da mag uns das vielleicht manchmal etwas schwierig erscheinen. Vielleicht geht uns das sogar gar nicht so schnell auf, wenn wir im Alte Testament hineinschauen. Weil, zugegeben, da im Alten Testament, da finden wir auch viele Passagen, die uns fremd vorkommen. Da stehen vielleicht Dinge drin, die uns auch ein Stück weit schockieren. Aber ich bin davon überzeugt, richtig verstehen können wir diese Stellen nur, wenn wir wahrnehmen, dass sie Teil einer Geschichte sind, dass diese Geschichte weitergegangen ist, dass sich Gott dann endgültig und unwiderruflich in seiner ganzen Herrlichkeit in Christus zu erkennen gegeben hat. Auch der gelegentlich zornige und strafende Gott im Alten Testament, der kann uns vor Augen führen, welch ein Zorn Gott auf die Sünde hat. Kann uns vor Augen führen, welche eifernde Liebe, welche richtig eifersüchtige Liebe Gott zu seinem auserwählten Volk Israel hat. Dass er es beschützt, dass er es verteidigt, dass er es mit aller Kraft verteidigt. Und das kann uns auch nochmal ganz neu vor Augen stellen, was es bedeutet, dass wir als Christen glauben, dass Christus da am Kreuz alle Strafe, Jesaja sagt, dass die Strafe liegt auf ihm, dass er alle Strafe, die wir verdient hätten, da am Kreuz auf sich genommen hat. Ich glaube, wenn wir im Alten Testament lesen, da sollten wir uns bei jedem Abschnitt folgende Frage stellen. Was hat dieser Teil, der Abschnitt, der Text mit Christus? Was hat er mit seinem Kommen in diese Welt? Was hat er mit seiner Kraft? Und was hat er mit seiner Herrlichkeit zu tun? Und ich glaube, erst wenn wir darauf eine Antwort geben können, dann haben wir wirklich verstanden, was da steht. Da haben wir die Bibel, da haben wir die Heilige Schrift in der Weise gebraucht, in der sie für uns gedacht ist. Ich komme zum zweiten Punkt. Was finden wir in der Heiligen Schrift? Und Petrus sagt, ja, wir finden dort Berichte von Augenzeugen. Nun gibt's Leute, die sagen, ach, ich finde die Heilige Schrift wunderbar und lese gern in ihr. Ich liebe Märchen, ich liebe alte Mythen. Ich finde das ganz spannend, was sich die Menschen damals so alles ausgedacht haben. Das sind doch nur fromme Legenden, die da stehen und mehr nicht. Aber Petrus, ich glaube, der wird jetzt Halt rufen, wenn er sowas hört, ja? Petrus, der sagt Stopp. Und er sagt uns ganz ausdrücklich, nein, die Bibel ist kein Märchenbuch. Wir finden nicht nur irgendwelche ausgeklügelten Fabeln oder verrückten Mythen, die uns irgendeine Wahrheit verkünden, die nicht stimmt. Petrus sagt, was die Bibel von Christus zu erzählen weiß, das beruht auf Berichte von Augenzeugen. Das beruht auf Berichten von Menschen, die selbst dabei gewesen sind, die das erlebt haben, die das in ihrem Leben miterlebt haben, die es weitergesagt haben, erstmal mündlich weitergesagt haben und Berichte, die dann später hier aufgeschrieben wurden, damit wir 2000 Jahre später noch genau Bescheid wissen, was zuerst Menschen mit ihren eigenen Augen gesehen, in ihrem eigenen Leben erfahren haben. Dafür, dass sie Christus nach seiner Auferstehung selbst gesehen und gehört haben. Dafür werden die Namen von ganz konkreten Menschen genannt. Menschen, die allesamt bereit gewesen sind, sich für die Wahrheit, also für das, was sie da erlebt haben, diese Wahrheit zu bezeugen und die sogar die Gefahr in Kauf genommen haben, für diese Wahrheit einen Kopf kürzer gemacht zu werden. Und viele haben das sogar erleiden müssen. Es geht in der Bibel nicht um hübsche Sprüche fürs Poesiealbum oder um irgendwelche allgemeinen Wahrheiten verpackt in netten Erzählungen. Es geht in der Bibel darum, dass Gott ganz konkret in unsere Geschichte hineingekommen ist. Und zwar so real, so fassbar, dass Augenzeugen von seinem Kommen berichten konnten und es dann am Ende für uns aufgeschrieben haben. Ich habe den Herrn gesehen. Und diese Erfahrung geht allem, was hier schriftlich drinsteht, voraus. Ich habe den Herrn gesehen. Und dann ist es zur Schrift geworden und in der Bibel nachlesbar. Also, wenn du in der Bibel liest, da findest du da nicht nur ein Stück interessanter Literatur. Da wird von geschichtlichen Ereignissen berichtet. Und zwar von solchen Ereignissen, die auch für dich, die für dein Leben, die für deine Ewigkeit von Bedeutung sind. Ich möchte zu meinem dritten Punkt kommen. Was finden wir in der Bibel, was finden wir in der Heiligen Schrift? Wir finden den Geist Gottes. Wenn du in der Bibel liest, wenn du hörst, wie dir aus der Bibel vorgelesen wird, dann begegnest du immer wieder darin Gottes Heiligen Geist. Die Bibel, die ist ja eine Bibliothek, besteht aus 66 verschiedenen Büchern, die alle sehr unterschiedlich sind. Und ja, klar, die kann man natürlich auch für sich lesen. Und da legt es sich natürlich nahe, beim Lesen dieser einzelnen Bücher immer nur auf das zu schauen, was die jeweilige Eigenart dieses Buches gerade ausmacht, was dieses Buch vielleicht von anderen unterscheidet. Und das ist auch nicht falsch. Das ist richtig, erstmal nach der Eigenheit der verschiedenen biblischen Bücher zu fragen. Aber dabei dürfen wir eines niemals vergessen, weil alle diese 66 Bücher der Bibel, die haben eins gemeinsam. Die sind eben nicht bloß Produkte des Geistes der jeweiligen Verfasser, sondern sie sind allesamt miteinander entstanden unter Mitwirkung des Heiligen Geistes. Sie sind inspiriert, um da mal so ein theologisches Fachwort zu gebrauchen. Oder Petrus, der sagt das so: Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist. Da haben Menschen im Namen Gottes geredet. Wenn ich also mit der Bibel zu tun habe, wenn ich in ihr lese, wenn ich sie höre, dann begegne ich immer auch diesem Geist Gottes, diesem Heiligen Geist, weil er sich an die Worte der Schrift gebunden hat. Und dieser Heilige Geist, der bleibt nicht untätig, wenn ich mich mit diesen Worten befasse. Denn diese geistgewirkten Worte, Achtung, Zitat wieder Petrus, sie leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint. Auf Deutsch heißt das, wir Menschen haben von Natur aus keinen Draht zu Gott. Wir können uns nicht selbst erleuchten, wir können uns nicht selbst ein Licht aufgehen lassen, dass wir jetzt auf einmal erkennen könnten, wer Gott ist und wie er ist. Doch dieses Wort der Bibel, das kann und will genau dieses Licht in unserem Leben aufgehen lassen. Das kann dieses Wort, weil es in diesem Wort um Christus geht, um das, was er getan hat, was er für uns gewirkt hat. Es sind geistgewirkte Worte, die wir da lesen. Wenn du dich also auf dieses Wort der Heiligen Schrift einlässt, wenn du es hörst, hier im Gottesdienst, aber bitte nicht nur im Gottesdienst, lies, hör's immer wieder, les, hör's in deinem Alltag, dann wirst du merken, wie der Geist Gottes am Werk ist und wie er dich auch langsam verändert, wie er dich Christus immer ähnlicher macht, weil er dir Christus immer neu vor Augen stellt. Und auch wenn man es dem Buch vielleicht nicht gleich ansieht, ich glaube, in diesem Buch, da steckt viel mehr Power drin, als in jeder Mikrowelle, als in allen Mikrowellen dieser Welt zusammen. Dieses Buch ist ja nicht bloß eine Erleuchtung im Sinn von so einem Wellness-Erlebnis oder im Sinne so buddhistische meditieren mal und schauen mal, ob wir erleuchtet werden. Es geht in diesem Buch darum, ob du einmal am Ende deines Lebens für immer bei Christus sein wirst. Es geht darum, wo du die Ewigkeit verbringen wirst, ob du seine Herrlichkeit sehen wirst. Es ist gut, es ist wichtig, lass dich auf dieses Buch ein. Aber denk daran, das sagt Petrus hier auch, so wenig wie irgendeine Weissagung in der Schrift eine Sache der eigenen Auslegung ist, so wenig kommst du damit weiter, wenn du diese Schrift nur für dich alleine liest, wenn du sie liest von der Gemeinde, von der Gemeinschaft. Du brauchst Gemeinschaft, die Gemeinschaft derer, die schon vor dir diese Schrift gelesen haben, die sie jetzt lesen, die sie nach dir lesen werden. Du brauchst ihre Erfahrung und du darfst dir von ihr helfen lassen. Hauskreise, Bibelkreise, Online-Bibelkreise, wie es momentan immer wieder ansteht, Gebetskreise, Backbone, das sind alles so Gelegenheiten, wo du es merkst, in der Gemeinschaft gelesen ist es viel einfacher, mit Gottes Wort klarzukommen. Gottes Wort wirkt immer noch weiter und es wirkt mehr, als du es vielleicht im Augenblick gerade siehst. Und es ist gut, das immer wieder wahrzunehmen. Es ist gut, sich immer wieder von anderen Menschen daran erinnern zu lassen. Also mir persönlich ist viel lieber als die Lektüre von irgendwelchen Gebrauchsanweisungen, wenn ich etwas mache und es einfach praktisch ausprobiere. Und ich glaube, so ist es mit der Heiligen Schrift auch. Mit der Heiligen Schrift, mit der Gemeinschaft der Menschen, die diese Schrift lesen. Und was ich noch viel besser finde, wenn ich mal nicht weiterkomme, als eine Gebrauchsanleitung auf Papier zu nehmen, wenn mir jemand etwas von Angesicht zu Angesicht, okay, manchmal auch über Zoom heutzutage, ja, wenn mir das einer erklärt, was ich tun muss, wie ich etwas verstehen kann. Und deswegen ist es gut, dass wir mit unseren Mitgeschwistern über diese Schrift reden. Es ist gut, eine Anleitung zu haben. Denn nur wer eine Anleitung hat, der gebraucht etwas nicht falsch. Wer eine Anleitung hat, der kann sinnvoll damit umgehen. Es ist gut für uns, eine Anleitung zu haben, wenn wir allein oder gemeinsam die Bibel lesen, das Buch, in dem es um Jesus Christus geht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen Herrn. Amen.